Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakatan كان تقيا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 27. November 2025, gleicht die im 6. Asad 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Die persische Sprache. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, dies wird der letzte Teil über den iranischen Dichter und Mystiker Nizami Ganjavi und sein Werk sein. Im vorherigen Teil haben wir über das erste Gedichtwerk von Nizami gesprochen, nämlich den Schatz der Geheimnisse, Makhzanul Asrar. Wie gesagt, ist die Moral der Schwerpunkt im Makhzanul Asrar. In diesem Zweizeiler-Werk, einem Masnavi, wendet sich Nizami offen an die Seele des Menschen und ist darum bemüht, den wahren Kern des Menschen vorzustellen und ihm den Weg zu Gotteswissen zu weisen. Nach Abschluss des Makhzanul Asrar, welches Nizami schon sehr früh schrieb, wechselt er zu einer anderen Schreibweise über. Diese Änderung ist deutlich in den nachfolgenden Epen Khosro und Shirin, Leili und Majnun, Haft-Peikar und Eskandar-Name zu verspüren. Im Gegensatz zum Makhzanul Asrar ist er in diesen Werken nicht mehr um eine direkte Belehrung bemüht. Der iranische Literaturforscher Dr. Kamal Ahmad Nejad, geboren 1945, der die fünf Masnavi von Nizami inhaltlich untersucht hat, sieht darin ein Zeichen für die Klugheit und den Innovationsgeist dieses iranischen Dichters des 12. Jahrhunderts nach Christus. Nach seinem ersten Masnavi-Werk will Nizami die beste Methode finden, um mit Hilfe von ihr seine Gedanken und Überzeugungen wiederzugeben. Dabei gelangt er zu dem Schluss, dass die Liebe Dreh- und Angelpunkt des Lebens und der Schöpfung ist. Diese Liebe ist mit Weisheit und Philosophie verschmolzen. Zesuze ishq behtar dar jahan chist, kebi u gul nachandit. Ab nagerist. Was gibt es Besseres auf der Welt als das Brennen der Liebe? Ohne sie würde keine Blume lachen und keine Wolke Tränen vergießen. Gar andische koni azrohe binesh, beishrast istade ofarinesh. Denkst du aufgrund von Wissen nach, dann siehst du die Schöpfung auf der Liebe begründet. Gar az ishq asman azad budi. Wenn der Himmel ohne Liebe gewesen wäre, an welcher Stelle wäre dann je aufgeblüht die Erde? Nach Abschluss des Mahzan al-Asrar sucht Nizami geduldig nach seiner Utopie, der idealen Stadt. Jedes der Gedichtwerke, die er ab da verfasst, ist ein Sichtwinkel, durch den er Abstand von den vorhandenen Leiden im Leben und der damaligen menschlichen Gesellschaft sowie der Unwissenheit und Maßlosigkeit ihrer Herrscher gewinnt. Auf diesem Wege ist es ihm in seiner Dichtung gelungen, eine bessere Welt für den Leser zu verbildlichen. In allen seinen Gedichtwerken strebt Nizami nach einer Welt, die frei ist von Ungerechtigkeit und Gemeinheit. Was er anstrebt, ist das Reich der Tugenden und des guten Gewissens. Um sein Endziel zu erreichen, bringt er viele Wegstationen hinter sich. So kommt es, dass in Wirklichkeit jedes seiner poetischen Werke als eine Phase dieser Suche betrachtet werden kann und jedes dieser Werke ihn einen Schritt weiter in Richtung seines Zieles bringt, nämlich die Darstellung der idealen Gesellschaft.
Thank you.
Nesami hatte seinen Weg mit der Beweisführung und dem Verstand begonnen, als er die Geschichten zu Mahzanul Asrar schrieb, und dann setzte er ihn in den darauffolgenden Werken mit der Liebe fort. Er schuf die beiden Epen Chosro und Shirin und Leili und Majnun. Beides sind Epen, in deren Mittelpunkt die Liebe steht. In dem einen romantischen Epos finden die Sehnsüchtigen zueinander und in der anderen nicht. Beide Epen enden dramatisch mit dem Tod der Hauptfiguren. Im ersten Epos wird der Sassanidenkönig Chosro einige Zeit nach seiner Heirat mit Shirin von seinem eigenen Sohn Sirue ermordet und auch Shirin stirbt. Unterdessen geht die Hoffnung auf ein Ehebündnis für Leili und Majnun in dem gleichnamigen Epos nie in Erfüllung. Auch ihre Geschichte endet mit dem Tod von beiden. In beiden Epen sind zwei Frauen, Shirin und Leila, Hauptfiguren, und ihre Personalität, ihr Leben und ihre moralischen Eigenschaften stehen im Mittelpunkt. Anhand dieser beiden Frauen beginnt Nesami die Verbildlichung des idealen Menschen und der idealen Gesellschaft. Er stellt in diesen beiden Gedichtwerken die Frau auf eine hohe Stufe und sucht in den Frauen den Menschen und menschliche Tugenden. Shirin ist in den Augen von Nesami das Ideal einer Frau, die alle guten und würdigen Attribute einer idealen Frau in sich vereint. Nesami widmet ihr ein Trauerlied und ist der Überzeugung, dass jeder, der die Legende von ihrem Tod liest, ergriffen sein wird. Nach den ersten beiden romantischen Epen setzt Nesami auf dem Weg zu seinem Ziel den Fuß in die Welt der Fantasie und drückt im Rahmen des Poesiewerkes Haftpeikar die sieben Bildnisse, seine Hoffnungen und Herzenswünsche aus. Haftpeikar bezieht sich auf den Sassanidenkönig Bahram Gur vom Beginn seiner Herrschaft bis zu seinem Tod. In diesem Werk erzählen ihm seine Gemahlinnen Märchen. Diese Märchensammlung ist der Hauptgegenstand dieses vierten Masnavi-Werkes von Nesami. Der inzwischen verstorbene iranische Literaturforscher Abdul Hussein Sarinkub ist der Ansicht, dass Nesami in dem Werk Haftpeikar den Gipfel seines dichterischen und erzählerischen Könnens erreicht. In diesem Masnavi verbildlicht Nesami eine lebendige Welt. In ihr erscheint der Mensch voller Eifer und Energie, ohne aber etwas für seine Zukunft und für die Erreichung des menschlichen Ideals zu planen. Aber im darauffolgenden fünften Masnavi, dem Eskandar Nome, das Alexanderbuch, zielt Nesami darauf ab, die ideale Welt für den Menschen bzw. den idealen Menschen zu finden. Im Alexanderbuch stellt Nesami den Versuch an, den Menschen seinem Ideal und seiner idealen Gesellschaft nahezubringen. Das Alexanderbuch ist eine Biografie des Mazedoniers Alexander aus der Sicht eines östlichen Dichters. Die Darstellung Alexanders seitens Nesami ist sehr verschieden von dem Bild, welches die Griechen von diesem Feldherrn zeichnen. Der Alexander, den Nesami beschreibt, denkt nicht nur an Expansion, Sieg und Krieg, sondern er ist ein nachdenklicher Mensch. Er ist jemand, der das Gespräch mit den Frommen und Weisen sucht. Eskandar, wie er im Persischen genannt wird, ist mit der Religion vertraut und vollbringt den Hadsch in Mekka. Er durchreist die Welt und lässt sich von dem, was er sieht, belehren. Eskandar begibt sich auf die Suche nach dem Lebenselixier und betritt schließlich mit den Worten Nizamis, das Reich der Tugenden. Dieses Reich der Tugenden ist in Wahrheit die ideale Welt, die Nizami sich vorstellt, und in ihr gibt es weder Krieg noch Verschwörung, Lüge oder List. Die Macht gehört ebenso wie die natürlichen Reichtümer allen, und die Bürger dieser idealen Gesellschaft leben in Aufrichtigkeit und in Frieden miteinander. Nizami lässt in seinem Alexanderbuch die Bürger der idealen Stadt selber zu Wort kommen. Chenandan hariqat ke ma in guruh ke hastim saken darin dasht u kuh. So wisse die Wahrheit, dass wir, diese Schar, die lebt in dieser Gegend hier. Dar kajrui bar jaham baste, se dunya bedin rosti rastim. Für alle das Tor zum Irrweg schlossen, uns retteten vor dem Weltlichen bei der wahren Religion. Nizami hat in seinem 5. Masnavi im Rahmen des Eskandalnome seine Vorstellung von der idealen Gesellschaft dargebracht und versucht, den Weg zu einer solchen schönen Welt zu zeigen. Er ist der Überzeugung, dass eine solche Gesellschaft durch die Erziehung zur Ethik und durch Vertrauen in das Gute in der Fitra, in der gottgegebenen heilen Natur des Menschen erreichbar ist. Liebe Freunde, damit sind unsere Ausführungen über Nizami Ganjavi, den berühmten Dichter des Irans im 12. Jahrhundert nach Christus, zu Ende. Beim nächsten Mal wenden wir uns einer weiteren historischen Persönlichkeit Irans zu.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Freunde, hier eine weitere Geschichte, von der der Heilige Koran berichtet. Die Begebenheiten, die im Koran geschildert werden, können sich für jeden Einzelnen oder ein ganzes Volk ereignen. Sie sind demnach regelrecht eine Lebenshilfe. Gott sagt in dem Vers 111 der Sure Yusuf: In der Tat, für die Klugen liegt in dem Bericht über sie, die Vorfahren, ein Grund zum Nachdenken. Für diejenigen, die Verstand haben. Es war in aller Frühe. Eine leichte Morgenbrise wehte. Der alte Gärtner machte sich auf den Weg zu seiner Obstplantage. Kurz vor Sonnenaufgang erreichte er sie. Ach, wie gut duftete es da in seinem Garten. Bäume und Sträucher waren beladen mit Früchten. Hier und dort sah er einige Leute, die die Nacht in seinem Garten verbracht hatten. Er hatte nichts dagegen. Jeder durfte sich in seinem Garten ausruhen. Der alte Gärtner machte die Runde durch seine Plantage und zog sich dann zurück, um Gott zu preisen. Er dankte Gott für alles, auch dafür, dass er kein undankbarer Mensch war. Schon seit vielen Jahren hatte der alte Gärtner jedes Jahr einen Teil der Ernte an die Armen und Bedürftigen verteilt. Seine Söhne aber waren bis auf den Jüngsten nicht damit einverstanden. Der eine sagte: »Vater, du verschenkst so viel. Das solltest du lieber uns geben. Wir sind deine Söhne.« Der andere meinte: »Wenn du so weitermachst, wirst du bald nichts mehr besitzen und wir müssen andere um Hilfe bitten.« Aber ihr Vater antwortete: »Ihr irrt euch. Ist der weltliche Besitz so viel wert, dass wir ihn anderen vorenthalten? Dieser große Garten ist ein Segen, den Gott mir geschickt hat. Aus Dankbarkeit muss ich die anderen daran teilhaben lassen. Mit mir geht es allmählich zu Ende und ich möchte euch empfehlen, dass ihr diesen Brauch beibehaltet und von dem, was ihr erntet, an die anderen weitergebt. Gott belohnt die, welche spenden. Aber wenn ihr geizig sein solltet, wird euer Besitz vernichtet werden. Davor hat Gott gemahnt. Bald darauf starb der Vater. Am Abend des gleichen Tages versammelten sich seine Söhne. Der eine sagte: »Jetzt, wo Vater nicht mehr lebt, werden wir nichts mehr aus unserer Obstplantage an die Armen abgeben. Keiner darf sich im Garten ausruhen oder übernachten.« Ein anderer pflichtete ihm bei: »Ja, bei den vielen Früchten, die im Garten sind, kann jeder von uns sich einen größeren Anteil für sich nehmen und gut daran verdienen.« Aber der Jüngste von ihnen mahnte: »Brüder, ihr wollt etwas tun, was nur auf den ersten Blick zu eurem Nutzen zu sein scheint. Aber dahinter verbirgt sich ein großer Schaden.« Die anderen aber fuhren ihn an: »Hör auf, uns gute Ratschläge zu geben. Wir werden sowieso nicht auf dich hören.«
Es war Sommer geworden. Der Garten des alten Mannes war voller Früchte. Es waren in diesem Sommer besonders viele. Die Armen in der Stadt blickten freudig und hoffnungsvoll dem Tag entgegen, an dem geerntet würde. Aber die Söhne des alten Mannes heckten einen Plan aus. Sie wollten für die anderen nichts übrig lassen. Im Dunkeln der Nacht machten sie sich auf den Weg zum Garten, damit sie alles an Früchten pflücken und auf den Markt bringen. Im Koran steht im Sura 68 in den Versen 17 und 18 hierüber geschrieben: »Wir haben die Prüfungen ausgesetzt, so wie wir das bei den Besitzern des Gartens getan haben. Damals, als sie schworen, sie würden ihn am Morgen abernten, ohne dabei einen Vorbehalt zu machen und für die Bedürftigen etwas übrig zu lassen.« Die Söhne des alten Mannes hatten den Obstgarten erreicht. Bei seinem Anblick blieb ihnen vor Schreck der Mund offen stehen. Sie schauten sich gegenseitig verblüfft und erschreckt an und fragten: »Sind wir hier richtig? Ist das unser Obstgarten? Wir waren doch gestern noch hier und haben uns an den Bächlein und unter den Obstbäumen ausgeruht. Nein, das kann nicht unser Garten sein. Alle Bäume waren doch gestern noch gesund und jetzt sind sie von Insekten befallen und abgefressen. Wir waren bestimmt noch vom Schlaf benommen und haben uns verlaufen. Das ist nicht unser Garten.« Der Jüngste von ihnen aber sagte: »Ihr habt euch nicht verlaufen. Es ist euer Garten. Habe ich euch nicht gesagt, ihr müsst euch dankbar für Gottes Segen zeigen?« Die Söhne des alten Mannes begriffen, sie hatten den Bedürftigen ihre Früchte vorenthalten wollen und nun mussten sie selber auf alles verzichten. Sie bereuten ihr Vorgehen und tadelten sich gegenseitig: »Was sind wir für Frevler?« Weil sie bereut hatten, hofften sie: »Vielleicht schenkt Gott uns einen besseren Garten als diesen. Wir haben uns ja Gott wieder zugewandt. Aber der Befehl Gottes war erfolgt. Sie konnten nur noch den Verlust bedauern und bereuen. Und Gott mahnt alle, die nur an sich denken und freveln. Er sagt: So ist die Strafe im Leben, aber die Strafe im Jenseits ist schlimmer.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Humayun Shajarian mit dem Titel Eshras Koja.
بازار غمت حیران به بازار غمت از کجا؟
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Die persische Sprache. Weiterhin guten Empfang.
Persische Sprache ist wie ein 1000 Jahre alter Mensch, der trotz der vielen Wunden, die er erlitten hat, immer noch am Leben und hoffnungsvoll ist und der Welt sein strahlendes Aussehen zeigt. Die Süße und Schönheit dieser klassischen Sprache, die heute von Millionen Menschen gesprochen wird, haben Dichter wie Ferdowsi, Saadi, Hafiz, Maulana und andere für uns hinterlassen. Persisch ist die Sprache, die die Menschen im Iran und die meisten Menschen in Afghanistan, Tadschikistan und einem Teil Indiens, Turkestans, des Kaukasus und Mesopotamiens sprechen, sowie Briefe und Gedichte schreiben. Es ist klar und nachweisbar, dass die Geschichte der persischen Sprache mindestens bis 700 Jahre vor Christus zurückgeht. Und davor wissen wir aus anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Menschen im riesigen Land Iran die Sprache sprachen, die heute die Wurzel ihrer Sprache ist. Ein Territorium, das sich von Khorasan, Osten, bis zur Grenze zwischen Tibet und dem chinesischen Sandgebiet Turkestan, von Südosten bis zum Land Punjab und von Süden Nemrus bis zum Sand und zum Golf von Persien und zum Meer von Oman und vom Norden ans Land der Skythen, dem heutigen Südrussland, an die Donau und Griechenland und vom Westen an Syrien, an die Hijaz-Ebene und dem Jemen grenzte. Die persische Sprache ist ein Unterzweig der iranischen Sprachen, die auf dem Treffen europäischer Schriftsteller und Linguisten am 17. September 1872 zu den klassischen Sprachen der Welt erklärt wurden. Die Länder mit der größten persischsprachigen Bevölkerung der Welt sind Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan. Natürlich wird Farsi in anderen Ländern als dem Iran, Dari, Persisch und Tadschikisch genannt. Nach diesen Ländern stehen Bahrain, Pakistan, Indien, Irak, die Türkei und China in der persischsprachigen Bevölkerung an nächsten Stellen. In Indien war Persisch bis zur britischen Kolonisierung eine der offiziellen Sprachen dieses Landes und die Zahl der Dichter und Schriftsteller indischer Herkunft, die Werke in persischer Sprache schufen, ist nicht gering. Gernot Ludwig Windvor, emeritierter Professor der Fakultät für Nahoststudien der University of Michigan, USA, bezieht sich in dem 2011 erschienenen Buch Iranian Languages auf die Bevölkerungsgruppe der Menschen, die Persisch als Muttersprache oder als Zweitsprache haben. In diesem Buch wird berichtet, dass die Bevölkerung persischsprachiger Menschen auf der ganzen Welt etwa 150 bis 200 Millionen Menschen beträgt. Und heute ist diese Zahl auf etwa 220 Millionen gestiegen. Es ist angebracht zu wissen, dass die persische Sprache bis vor kurzem die am fünfthäufigsten verwendete Sprache in Webinhalten war. Im 4. Mondjahrhundert spielte der iranische Dichter Hakem Abulqasem Ferusi, geboren 940, eine herausragende Rolle bei der Wiederbelebung vieler vergessener Wörter der persischen Sprache, indem er Shahnameh, auf Deutsch Buch der Könige, komponierte. Wenn diese Aktion von Ferusi nicht unternommen worden wäre, wäre das Schicksal der persischen Sprache unbekannt. Im weiteren Verlauf der Sendung werfen wir einen kurzen Blick auf die Hintergründe der persischen Sprache. Als vor etwa 3500 Jahren die iranischen Völker aus dem Unterzweig der Indo-Iraner und dem Unterzweig der Indo-Europäer aus Zentralasien und dem Norden des Kaspischen Meeres auf die Hochebene des heutigen Iran strömten, waren die Eingeborenen und Stämme auf diesem Plateau weitgehend getrennt. Sie lebten weit voneinander entfernt und es gibt keine Informationen über ihre Kultur und Sprache. Diese voriranischen Eingeborenen der iranischen Hochebene verfügten ebenso wie die neu angekommenen arischen Stämme sowie die in Stämmen und ethnischen Gruppen lebenden Menschen in den meisten Teilen Europas, Zentral- und Westasiens noch über keine eigene zusammenhängende Schrift und Alphabet. Handschrift und Schrift begannen zusammen mit der menschlichen Zivilisation in der Region Mesopotamien, in Ägypten, Anatolien und später in Griechenland und Italien und dehnten sich auf andere Teile der Welt aus. Die Meder, Parther und Perser, die die iranische Hochebene eroberten, nutzten die Schwäche des Assyrischen Reiches, besiegten sie und ihre anderen mächtigen Nachbarn und festigten und erweiterten ihr Staatsgebiet. Viele Schriften der achämenidischen Zeit, von Sogdisch und Parthisch bis hin zu Persisch, wurden in Keilschrift verfasst und mit assyrischer und babylonischer Keilschrift geschrieben. Sogar die alten achämenidischen Steininschriften, wie die Inschrift von Khashoggi-Shah in der Stadt Van, heute Türkei, wurden in drei Sprachen, Persisch, Elamitisch und Babylonisch, sowie in Keilschrift verfasst, die auf Befehl von Darius I. geschaffen wurde und als achämenidische Königsschrift bekannt ist. Bei so viel schriftlicher Produktion war die alte persische Keilschrift aus der Zeit der Achämeniden sehr selten und begrenzt und bestand im Wesentlichen aus einigen Steininschriften, die im Auftrag der achämenidischen Könige geschnitzt wurden. Wie bei meisten anderen Arten dieser Schrift war nicht jedermann einfach in der Lage, dieses Persisch zu lesen. Aber offenbar wurde Altpersisch nach und nach auch bei den benachbarten Stämmen und in anderen Regionen verwendet und mit dem Aufkommen der Achämeniden zu einer Art Regierungs- und Verwaltungssprache. Einige Steininschriften aus der Zeit der Achämeniden sind sogar in 3 oder 4 Sprachen verfasst: Persisch, Aramäisch, Assyrisch und sogar Griechisch. Die Bistun-Inschrift selbst, die als erste persische Inschrift gilt, ist ein Text über die Siege von Darius der Erste und die Länder unter seiner Herrschaft geschrieben in 3 Sprachen: Altpersisch, Elamitisch und Babylonisch, das heißt Akkadisch, modernes Akkadisch. Darüber hinaus gibt es mehrere Schriften in Altpersisch, deren Sprache sich laut Archäologen und Geschichtslinguisten vom Altpersischen unterscheidet und aus diesem Grund Avesta genannt wird. Auf diese Weise scheint es so zu sein, dass der Hauptgebrauch des Altpersischen die mündliche Verwendung war. Es gibt keine Schrift, auch nicht aus sekundären und nicht-iranischen Quellen, die darauf hindeutet, dass es sich um mündliche persische Sprache handelt. Linguisten glauben jedoch, dass das mündliche Persisch wahrscheinlich ausreichend in der Geographie des alten Iran verwurzelt und entwickelt war. Denn 220 Jahre später, also nach dem Einmarsch Alexanders und dem Ende der Achämeniden, wurde dasselbe auf dem Dialekt des Südens basierende Farsi als Standardtyp akzeptiert und die Tradition der Achämeniden fortgeführt, und derselbe Prozess wurde in der Zeit nach dem Islam beibehalten. Die meisten Linguisten und Historiker sind sich einig, dass die persische Sprache 3 Stufen hat: Altpersisch, Mittelpersisch und Zeitpersisch. Erstens Altpersisch, dessen Keilschrift vom Assyrischen und Babylonischen inspiriert war. Und die avestische Schrift war weitaus komplexer. Zweitens Mittelpersisch oder Pahlavi, das sich fast nach der Zeit der Achämeniden durchsetzte, war eine einfachere und sogenannte translokale Form des Altpersischen. Die mittelpersische Schrift ist Pahlavi, die auf dem aramäischen Alphabet basiert. Drittens, zeitgenössisches Farsi bedeutet Farsi nach dem Islam, dessen bedeutendstes Merkmal die Einführung arabischer Wörter und Verbindungen in Farsi ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde die persische Sprache zur Kultur- und Literatursprache einer großen Region des asiatischen Kontinents. Viele Forscher meinen, dass die Iraner 1000 Jahre nach Beginn des arabischen Einflusses auf Persisch ihre Sprache und Kultur gut geschützt und bereichert haben, bis Persisch 1 oder 2 Jahrhunderte nach dem Islam zur Sprache der Poesie, Kunst und Literatur der Welt wurde. Und es behielt diese Position lange Zeit bei. Es ist wahrscheinlich, dass der Einfluss der arabischen Sprache aufs Persisch viel zu seiner 1000-jährigen Bereicherung und Brillanz beigetragen hat und dass gleichzeitig die Iraner die Reformen der persischen Sprache moderiert und eine wichtige Rolle bei der Fortführung der persischen Sprache sowie bei ihrer Weitergabe von einer Generation zur nächsten gespielt haben. Und Und der letzte Punkt ist, wir erleben derzeit das gegenläufige Wachstum zweier Strömungen. Einerseits nimmt die Zahl der Weltbevölkerung zu, andererseits nimmt die Zahl der Sprachen und Dialekte ab. In den letzten 500 Jahren ist die Hälfte der Sprachen der Welt verloren gegangen. Heute gibt es durchschnittlich etwa 7000 Sprachen auf der Welt und es gibt mindestens 1000 sehr kleine Sprachen, die zwischen 1 und 1000 Sprechern haben. Und es ist wahrscheinlich, dass die Hälfte aller kleinen Sprachen in den nächsten 100 Jahren als tot gelten wird. Die Konzentration kleiner Sprachen liegt hauptsächlich in Ländern und Gebieten, die nicht stark entwickelt sind, ihr Bildungssystem nicht gestärkt wurde und ihre Staatssysteme, ihr Handel und ihre Kommunikation nicht sehr stark sind. In dieser Situation ist der homogene Druck von Staat, Bildung, Medien und Kommunikationen weniger spürbar. Es ist natürlich, dass in der städtischen Umgebung und in Bevölkerungsgruppen, deren Bildungssystem regelmäßig und kohärent ist, kleine Sprachen und Dialekte nicht lange überleben und sich an die gemeinsame Sprache, den Dialekt und den Standard des jeweiligen Landes anpassen. Natürlich interessiert sich jeder für seine Muttersprache und möchte nicht, dass sie verschwindet, aber die meisten Staaten sind nicht daran interessiert, kleine und inoffizielle Sprachen zu erhalten, da man davon ausgeht, dass die Förderung der Erhaltung dieser Sprachen nicht zur Festigung der nationalen Souveränität und der gemeinsamen und offiziellen Sprache des Landes beitragen wird. Andererseits wird das Thema Sprache, insbesondere in Entwicklungsländern, zum Vorwand für politische Differenzen und zum Gegenstand von Anschuldigungen und sogar internationalen Interventionen. In einer solchen Situation können Forscher zumindest das, was aufgezeichnet werden kann, wie etwa ihren Wortschatz und ihre Grammatik aufzeichnen und bewahren, bevor diese Sprachen vollständig verschwinden. Das Land Iran ist in der Welt dafür bekannt, viele positive Aspekte zu haben, darunter auch die persische Sprache. Eine Sprache mit einer langen Geschichte, die heute nicht nur alle Iraner auf der ganzen Welt verbindet, sondern auch geografische Grenzen überschreitet und ein Bindungsfaktor für alle ist, die diese Sprache beherrschen. Diese Sprache existierte weiterhin in einer Situation, in der viele Sprachen unter den iranischen Völkern verbreitet waren und sind. Aber das iranische Volk glaubt nicht nur an die Bewahrung und Erhaltung der Muttersprachen und verschiedener Dialekte, sondern auch an das Überleben der persischen Sprache als eine der Faktoren der nationalen Einheit und Solidarität.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.